der Podcast-Folge 778 zu der Causa Vinzenz, respektive Inside Paradeplatz, habe ich davon berichtet, dass die Staatsanwaltschaft 3 am 8. Dezember 2025 Strafverfahren gegen den Lukas Hässig eingestellt hat. Gegen diese Einstellungsverfügung hat wiederum der Beat Stocker Beschwerde geführt. Jetzt liegt ein Beschluss vor, datiert vom 7. April 2026, wo über die Beschwerde gegen die Einstellungsverfügung entschieden hat. Pro Memoria. Was ist passiert und wo stehen wir? Im Zeitraum von 7. April bis zum 3. November hätte Lukas Hässig auf seinem Finanzblog Inside Paradeplatz mehrere Artikel über auffällige Finanztransaktionen publiziert. Besonders grosse Aufmerksamkeit hat ein Beitrag vom 27. Juli 2016 gehabt, mit dem Titel «Investierte Vinzenz vorab rund um Raiffeisen-Deal». Dort drin ist es um Geldüberweisungen gegangen von Beat Stocker und Pierin Vinzenz über die Bank Julius Baer sowie um weitere Zahlungen von Beat Stocker an diverse Firmen. Diese Firmen sind dann später von der Aduna-Gruppe übernommen worden, an welcher die Raiffeisen-Schweiz maßgeblich beteiligt war. Aufgrund von dieser Veröffentlichungen auf Inside Paradeplatz hat die Bank Julius Baer intern eine Analyse durchgeführt. Und die Bank ist dabei zum Schluss gekommen, dass vor allem der Artikel vom 27. Juli im wesentlichen Teil auf zwei streng vertrauliche Compliance-Memoranden vom 4. März und vom 8. April beruht haben. In diesen internen Bankmemoranden hat das Team Commercial Clients Desk seit Juni 2015 die Verbindungen zwischen Stocker und Vinzenz sowie deren Transaktionen unter dem Aspekt von möglichen Interessenkonflikten und möglichem Insiderwissen untersucht. Im August 2016 hat die Bank Julius Baer eine Rechtsanwaltskanzlei mit einer Untersuchung beauftragt. Diese Untersuchung hat dann in einen Untersuchungsbericht gemündet, der ist datiert vom 16. August 2017, trägt den Titel «Projekt Van Gogh» und geht dem Verdacht auf mehrfache Verletzung von Bankkundengeheimnis und von Geschäftsgeheimnis nach. Am 14. November 2019 hat dann die Handelszeitung den Fall aufgenommen und hat geschrieben, dass die interne Untersuchung drei mögliche Verdächtige ergeben hätte, wo könnten die Urheber von dem Leck sein. Am 29. November 2019 hat die Staatsanwaltschaft 3 vom Kanton Zürich eine Strafuntersuchung gegen Unbekannt wegen Verletzung vom Bankgeheimnis nach Artikel 47 vom Bankengesetz eröffnet. Am 18. Dezember 2019 hat die Bank Julius Baer auf Aufforderung von der Staatsanwaltschaft hin den Bericht, wo eben die externe Anwaltskanzlei erstellt hat, eingereicht, allerdings teilweise geschwärzt. Am 15. März 2021 hat dann die Staatsanwaltschaft Kantonspolizei Zürich beauftragt, die in dem Bericht genannten verdächtigen Bankangestellten sowie den Lukas Hässig polizeilich, also delegiert, einzuvernehmen. Das ist dann passiert, worauf aber dann die Staatsanwaltschaftsstrafverfahren, das immer noch gegen Unbekannt geführt worden ist, am 20. Dezember 2021 zum ersten Mal sistiert hat. Gegen die erste Sistierungsverfügung hat der Beat Stocker Beschwerde geführt und die dritte Strafkammer vom Obergericht Zürich hat dann am 14. Dezember 2022 die Sistierung aufgehoben und die Sache an die Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. Darauf aber hat Staatsanwalt Lukas Hässig am 15. Juni 2023 nochmals als Auskunftsperson befragt und dann das Verfahren am 1. Dezember 2023 erneut zum zweiten Mal sistiert. Auch gegen die zweite Sistierung hat der Beat Stocker wiederum Beschwerde geführt und die dritte Strafkammer vom Zürcher Obergericht hat am 27. März 2024 die Beschwerde erneut gutgeheissen. Man hat den Staatsanwaltschaft angewiesen, man müsse gegen den Lukas Hässig ein Strafverfahren als beschuldigte Person wegen möglicher Verletzung von Artikel 47 Absatz 1 Lit C vom Bankengesetz eröffnen. Es ist dann bis im 15. Oktober 2024 gegangen, bis die Staatsanwaltschaft die Strafuntersuchung eröffnet hat. Am 3. Januar 2025 hat man dann der Kantonspolizei gewisse Ermittlungsaufträge erteilt. Beat Stocker hat wieder das Rollo gelupft und hat dann am 24. März 2025, weil nichts recht gelaufen ist, eine Beschwerde erhoben wegen Rechtsverzögerung. Die Beschwerde ist dann gut geheissen worden und kurz darauf hat die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung am Wohn- wie auch Arbeitsort von Lukas Hässig durchgeführt und dabei Datenträger sowie sonst Dokumente sichergestellt. Am 2. Juli 2025 hat dann das Zwangsmassnahmengericht Zürich die Entsiegelung von diesen sichergestellten Datenträgern unter Hinweis unter anderem auf den journalistischen Quellenschutz verweigert. Am 8. Dezember 2025 hat dann die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen Unbekannt wie auch gegen den Lukas Hässig gestützt auf Artikel 319 Absatz 1 Lit A von der StPO erstmal eingestellt. Dagegen ist dann Beschwerde erhoben worden am 27. Dezember 2025. Der Beat Stocker hat verlangt, die Einstellungsverfügung sei aufzuheben und die Sache zur Anklagerhebung wegen Verletzung vom Bankgeheimnis an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen. Er ist dann kautioniert worden. Auch das haben wir bei der Sistierungsverfügung bereits einmal besprochen. Die Kaution ist dann fristgerecht beim Obergericht eingegangen. Dann ist zu einem Schriftenwechsel gekommen. Die Staatsanwaltschaft wie auch der Lukas Hässig haben beantragt, Beschwerden sei abzuweisen, soweit überhaupt darauf einzutreten sei. Der Beat Stocker hat dann in seiner Replik geltend gemacht, dass er hält ja seinen Antrag fest und in der Duplik dasselbe von der Gegenparteien. Die Sache war so dann spruchreif gewesen. Und jetzt wollen wir in den eigentlichen Kern der Sache steigen und zusammen anschauen, was das Obergericht entschieden hat und vor allem wie und mit welcher Begründung. Zunächst werden die Eintrittsvoraussetzungen behandelt. Die geben nicht zu grösseren Überlegungen Anlass. Interessant ist dabei noch, dass der Lukas Hässig scheinbar eine Vereinbarung eingereicht hat, eine Vergleichsvereinbarung zwischen ihm und Beat Stocker, respektive der Inside Paradeplatz GmbH. Dort drin soll sich der Beat Stocker verpflichtet haben, keinen strafrechtlichen Schritt gegen den Lukas Hässig zu veranlassen. Obergericht Zürich ist in diesem Zusammenhang der Meinung, so ein Vergleich könne höchstens zivilrechtliche Folgen haben, können aber das Eintreten auf Beschwerden nicht verhindern. Es handelt sich da um ein Offizialdelikt. Mit einer privatrechtlichen Vereinbarung können wir nicht die Eintretensvoraussetzungen für eine Beschwerde wegregeln, sozusagen. Dann haben wir sie auch schon mal genauer zusammen angeschaut. Eine Verfahrenseinstellung ist nach Artikel 319 Absatz 1 Lit A StPO nur dann zulässig, wenn sich kein Tatverdacht erhärten lässt, wo eine Nachlage rechtfertigen würde. Es gilt der Grundsatz in dubio pro duriore, das heisst, im Zweifel kann nicht der Staatsanwalt abschließend entscheiden, dass man eben nicht anklagt, dass man einstellt, sondern im Zweifel muss das Gericht darüber entscheiden, über Schuld oder Unschuld. Also wenn eine Verurteilung wahrscheinlicher ist als ein Freispruch, dann muss Anklage erhoben werden oder eben ein Strafbefehl erlassen. Haltet sich Verurteilung und Freispruch etwa die Waage, dann hat man auch eher Anklage zu erheben, namentlich bei schwereren Delikten. Und bei dieser Entscheidung wage oder was ist jetzt da überwiegend wahrscheinlich, das ist etwas sehr Unsicheres. Und darum wird der Staatsanwaltschaft bei der Beurteilung von dieser Frage einen gewissen Spielraum zuerkannt. Es sei aber nicht so, dass man bei rechtlichen Zweifeln einfach einstellen dürfe, weil dann obliege quasi die Würdigung oder die Rechtsauslegung, die obliege dann einem Gericht. Also wenn man keine Präjudizien für eine anstehende Frage hat, dann ist das eigentlich gerade ein Grund für eine Nachlage. Weil das müsse ein Gericht verbindlich klären und nicht die Staatsanwaltschaft. Eine Nachlage könne sich auch aufdrängen, wenn es keine direkten Beweise hat, sondern nur Indizien, wo eine Verurteilung als möglich oder sogar wahrscheinlicher erscheinen lassen. Soweit die rechtlichen Prämissen. Schauen wir mal den Standpunkt an, wo die Staatsanwaltschaft eingenommen hat in ihrer Einstellungsverfügung. Die Staatsanwaltschaft ist der Meinung, dass für die Strafbarkeit nach Artikel 47 Absatz 1 Lit C vom Bankengesetz zuerst mal müsse bewiesen werden, dass am Ursprung überhaupt der Bankgeheimnisverletzung liegt. Also vielleicht auch das nochmal pro Memoria, Artikel 47 Absatz 1 vom Bankengesetz bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe, wer fortsätzlich ein Bankgeheimnis offenbart. Die Litera A von dem Artikel 47 betrifft die ursprüngliche Offenbarung von einem Geheimnis durch eine Person, die in irgendeiner Funktion bei einer Bank arbeitet. Und Litera C ist dann die Weiteroffenbarung oder die Ausnutzung von diesem Geheimnis von einer Person, die nicht mehr selber in der Bank arbeitet. Also Litera ist ein Sonderdelikt, wo nur von einem Geheimnisträger begangen werden kann. Und Litera C ist ein Allgemeindelikt, wo grundsätzlich jede Person sich strafbar machen kann. Auch ein Journalist. Eben in diesem Zusammenhang ist jetzt die Staatsanwaltschaft der Meinung, dass man überhaupt sagen kann, dass eine Person ein Geheimnis weitergegeben hat, wo er eben von einem Geheimnisträger erfahren hat, muss man zuerst beweisen, dass überhaupt eine Verletzung des Bankgeheimnisses nach Litera A stattgefunden hätte. Es müsse nicht beweisen werden, wer das Geheimnis verletzt hätte oder den Geheimnisverrat begangen hätte. Es müsse aber beweisen werden, dass der tatsächlich stattgefunden hätte. Und nach Ansicht der Staatsanwaltschaft lässt sich der Nachweis nicht erbringen. Zwar sehen wir in dem internen Bericht der Anwaltskanzlei einen klaren Zusammenhang zwischen einem Artikel im Inside Paradeplatz und diesen bankinternen Compliance-Memoranden. Aber der Zusammenhang sei nicht genügend belastbar, weil der Bericht der Anwaltskanzlei teilweise geschwärzt sei. Es fehlen die auch Beilagen und die Bank hätte die eigentlichen Memoranden nicht zu den Akten geben wollen. Und aus dem Grund könne nicht mit der nötigen Sicherheit gesagt werden, dass der Lukas Hässig seine Informationen tatsächlich aus diesen Memoranden bezogen hätte. Mit anderen Worten, hält die Staatsanwaltschaft für möglich, dass die Informationen, die in diesem Artikel wiedergegeben werden, auf anderen Weg zum Lukas Hässig gelangt sind, als über weitere beteiligte Personen, als direkt von einem Geheimnisträger. Also es können auch weitere beteiligte Personen außerhalb der Bank oder vom Umfeld der beteiligten Personen als Informanten in Frage kommen. Die dritte Strafkammer stimmt mit der Staatsanwaltschaft insofern überein, als dass eine Weitergabe von vertraulichen Informationen eine vorgängige Verletzung des Bankgeheimnisses brauche und auch müsse nachgewiesen werden. Also strafbar nach Litz C kann also nur eine Weiterveroffenbarung sein, wenn vorher ein Geheimnisträger das Bankgeheimnis verletzt hat. Umstritten war aber jetzt, wie streng der Nachweis geführt werden muss. Und nach Auffassung vom Obergericht Zürich setzt die Staatsanwaltschaft die Hürde für den Nachweis zu hoch. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Wie und der konkrete Weg von der Informationsweitergabe müsse aufgeklärt werden. Damit verlangen sie faktisch, dass das interne Datenleck genau lokalisiert und der Weg von der Daten bis zum Journalist müssen die nachgezeichnet werden. Gemäss Obergericht ginge das über das gesetzlich Erforderliche hinaus. Die dritte Strafkammer verweist auf ihren zweiten Rückweisungsbeschluss, wo sie das bereits ausdrücklich relativiert hat. Die Frage nach dem Wie und nach dem Weg lässt sich ja kaum von der Frage trennen, wer als Bankmitarbeiter das Bankgeheimnis verletzt hat. Und würde man den Nachweis verlangen, dann sei das sehr eine enge und eine restriktive Auslegung von dem Artikel 47 Absatz 1 Lit C vom Bankengesetz. Und diese enge Auslegung widerspricht nach Auffassung vom Obergericht der gesetzgeberischen Absicht. Um ihre Sichtweise zu verdeutlichen, greift dann das Obergericht zu einem Vergleich mit Hehlerei und Geldwäscherei. Ein Weiteroffenbaren von einem Bankgeheimnis sei ähnlich wie Hehlerei oder Geldwäscherei ein Anschlussdelikt, das eine Vortat voraussetzt. In der Lehre werde deshalb der Tatbestand vom Artikel 47 vom Bankengesetz auch als eine Art Geheimnishehlerei betitelt. Bei einer Hehlerei sei Vortat ein Vermögensdelikt, bei der Geldwäscherei sei es ein Verbrechen oder ein qualifiziertes Steuervergehen. In beiden Bereichen verlange die Rechtsprechung keinen strikten, detailgenauen Beweis von der Vortat. Es genügt vielmehr Gewissheit, dass der Gegenstand oder der Vermögenswert aus einer deliktischen Vortat stammt. Das Bundesgericht verlangt dafür keine genaue Kenntnis von Täterort, Zeit und aller Einzelheiten von der Vortat. Entscheidend ist vielmehr, ob die objektiven Umstände klar dafür sprechen, dass sie von deliktischer Herkunft sind. Für das können die Indizien genügen. Besonders wichtig kann auch der Rechtsprechung bei dieser Frage das Fehlen von einer plausiblen, legalen Alternativerklärung sein. Und diese Überlegungen überträgt jetzt das Obergericht auf den Artikel 47 Absatz 1 Lit C vom Bankengesetz. Also es braucht keinen strikten Nachweis von der vorgängigen Bankgeheimnisverletzung nach Lit A. Es genügt Gewissheit, dass die geschützten Informationen zuvor von einem Geheimnisträger offenbart worden sind oder offenbart haben müssen werden. Und diese Gewissheit kann aus äusseren Umständen und Indizien gewonnen werden. Und ich habe es jetzt vorher gerade gesagt, dabei darf insbesondere berücksichtigt werden, ob eine plausible alternative Erklärung fehlt. Aus all diesen Überlegungen folgt, dass die Anklage bei einem solchen Anschlussdelikt die Vortat nicht bis ins letzte Detail schildern muss. Die Anklage muss aber den Beschuldigten immerhin so weit informieren, dass er sich wirksam verteidigen kann und versteht, warum die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass die geschützten Informationen vorher im Sinn von Artikel 47 Absatz 1 Lit A vom Bankengesetz offenbart worden sind. Die Überlegungen, die wir jetzt gerade gehört haben, wenn der Artikel 47 vom Bankengesetz verletzt ist, der Nachweis, den jetzt das Obergericht deutlich weniger streng beurteilt als die Staatsanwaltschaft, das hat natürlich jetzt einen Einfluss auf den Maßstab bei der Frage in dubio pro duriore. Also wo sind wir da in einer Wahrscheinlichkeit von einer möglichen Verurteilung? Und muss eben Anklage erhoben werden, also bleibt die Beurteilung einem Sachgericht, oder darf die Staatsanwaltschaft das Verfahren abschliessen? Und wenn man das so sieht wie das Obergericht Zürich, dann ist es natürlich zwangsläufig so, dass die Chancen für eine Verurteilung steigen. Also im nächsten Schritt muss man jetzt quasi konkret prüfen, okay, bei dem Maßstab, den jetzt das Obergericht Zürich festgestellt hat, ist da eine Verurteilung wahrscheinlicher als ein Freispruch. Also muss man jetzt konkret in die Sache steigen, in den, namentlich den Artikel vom 27. Juli 2016. Wenn man jetzt das im Hinblick auf den Lukas Hässig anschaut, ist die erste Frage, die sich stellt, hat das wirklich der Lukas Hässig publiziert? Da sagt das Obergericht, das ergibt sich aus dem Artikel selbst und aus den Aussagen von Lukas Hässig bei der Polizei. Nächste Frage, enthält der Artikel Informationen, die am Bankgeheimnis unterstehen? Auch da sagt das Obergericht ja, es ging um konkrete Zahlungen zwischen Pierin Vinzenz und dem Beat Stocker über Konten von der Bank Julius Baer. Es geht um 4 konkrete Zahlungen. Also das seien geschützte Bankkundendaten. Und der Lukas Hässig sagt ja selbst, ihm sei die Brisanz der Informationen zentral gewesen. Aus dem wiederum schließt das Obergericht Zürich, dass ihm Geheimnis und der sensible Charakter von jenen von ihm publizierten Informationen erkennbar gewesen sind. Als nächstes geht es um die Frage, ob die notwendige Vortat, also ob jemand von der Bank selber, ein Bankmitarbeiter, am Ursprung von dieser Bankgeheimnisverletzung steht. Es ist nie behauptet worden, dass für das direkte Beweise für ein internes Datenleak vorhanden sind. Also ging es darum, die äußeren Umstände und die Indizien anzuschauen. Jetzt als erster Punkt führen Sie an, die Art der Information spreche klar dafür, dass die Memoranden ursprünglich von einem Geheimnisträger in Umlauf gesetzt worden seien. Zusätzlich spreche ich dafür, dass die Memoranden in wesentlicher Teil wiedergegeben werden, die stark dafür, dass sie am Lukas Hässig als Grundlage für seine Artikel dient hätten. Die Staatsanwaltschaft nehme ich an, die Informationen könnten auch aus anderen Kreisen an Lukas Hässig gelangt sein. Die Kamera, das haben wir ja auch schon bei früheren Entscheiden gegen die Aufhebung der Sistierungen, halten diesen Einwand für konstruiert und weitgehend theoretisch. Nach Auffassung vom Obergericht hätte da der Lukas Hässig mehrere voneinander unabhängige Quellen gebraucht, um die Puzzleteile zusammenzufügen, falls nicht Memoranden die Grundlage gewesen wären. Und das scheint fürs Gericht eher unwahrscheinlich. Hinzu käme, dass der Lukas Hässig in der Einvernahme zumindest implizit selbst von einer Quelle geredet hätte. Und selbst wenn die Informationen Lukas Hässig anonym zugestellt worden wären, ändere das nichts daran, dass am Ursprung von dieser Information eben die Memoranden stehen. Das Obergericht hält darum an der Würdigung von dieser Indizien fest. Und sie bemängelt, dass die Staatsanwaltschaft ihre Einstellungsverfügung im Wesentlichen nur ihre frühere Sistierungsbegründung wiederholt hätte. Ein grosses Thema war ja auch noch der Bericht von der externen Anwaltskanzlei, der im Auftrag von der Bank Julius Baer erstellt worden ist. Was ist der Beweiswert? Da sagt jetzt das Obergericht auch, natürlich sei kein neutrales Gerichtsgutachten. Aber man könnte es auch nicht einfach als unglaubhafte Parteibehauptung abtun. Das sei eine renommierte Kanzlei im Auftrag von einer Bank. Es sei für eine objektive interne Analyse erstellt worden. Und der Bericht sei im Auftrag eben von der Bank zum Schluss gekommen, dass der Artikel in wesentlichen Teil Inhalt von einer streng vertraulichen Memoranda wiedergebe. Und trotz Schwärzungen sei die Analyse von der Anwaltskanzlei nachvollziehbar geblieben. Es fehlen zwar die Memoranden, weil sie die Bank nicht einreichen wollte. Beat Stocker hätte dann aber aus einem Parallelverfahren eines von diesen Compliance-Memoranden, nämlich das vom 8. April 2016, eingereicht. Damit lässt sich überprüfen, dass so ein Memorandum tatsächlich existiert hätte und zu diesen Unterlagen gehöre von dieser externen Anwaltskanzlei. Die Staatsanwaltschaft wie auch der Lukas Hessig haben dann geltend gemacht, ja, die Ähnlichkeit zwischen Memorandum und Artikel sei ja logisch, weil man mache ja die gleiche Transaktion zum Thema. Zudem habe ja der Artikel ganz viele Punkte, die Teil seien vom Memorandum, die selber nicht thematisiert worden sind im Artikel. Das spreche ich doch eher dafür, dass er da andere Quellen genützt hätte. Das Obergericht zeigt sich von dem nicht überzeugt. Es werden die drei konkreten Gesichtspunkte aufgegriffen, wo es eben gerade um Interessenkonflikt und Insiderhandel ginge. Dann denken die drei Fälle im Artikel in der genau gleichen Reihenfolge erschienen wie in diesen Memoranden. Der Lukas Hessig hat dann via seinen Anwalt auch noch geltend gemacht, die Einreichung von dem Memorandum verletze seine Verteidigungsrecht. Das wird ja jetzt da etwas nachgereicht, das nicht Gegenstand war vom Strafverfahren. Da sagt das Obergericht, nein, das ist keine Verletzung von der Verteidigungsrecht. Jetzt in dem versperrten Verfahren geht es ja nur um die Rechtmäßigkeit von der Einstellungsverfügung und nicht um ein abschließendes Schuldurteil. Insgesamt kommt das Obergericht zum Schluss, dass die von der Staatsanwaltschaft behaupteten alternativen Entstehungsvarianten nicht mit der nötigen Plausibilität für überzeugend angeschaut werden können und die Indizien klar in die Richtung weisen, wohl dann lange, dass Anklage genügend eine Verurteilungswahrscheinlichkeit besteht. Also man kann es so zusammenfassen, bei diesen fraglichen Memoranden handelt es sich um bankinterne Dokumente aus der Compliance-Abteilung. Solche Compliance-Dokumente betreffen interne Sachen der Bank. Bank Julius Baer stuft die Memoranden selber als streng vertraulich ein, weil sie heikle Kundenbeziehungen beleuchtet. Zugriff auf solche Unterlagen haben grundsätzlich nur wenige Bankmitarbeiter und die gelten als Geheimnisträger im Sinn von dem Artikel 47 vom Bankengesetz. Wenn ein öffentlicher Zeitungsartikel den Inhalt von solchen Dokumenten wiedergibt, und zwar in wesentlichen Teilen deckungsgleich, dann ist das ein starkes Indiz, dass das Dokument aus eben dieser Quelle stammt. Nach Auffassung vom Obergericht Zürich spricht darum die Art der Information klar dafür, dass die Memoranden ursprünglich von einem Geheimnisträger in Umlauf gebracht worden sind und der Lukas Hessig aus denen zitiert hat. Der Bericht von der Anwaltskanzlei im Auftrag von der Bank Julius Baer ist zwar nur ein Parteigutachten, kann aber trotz Schwärzungen nicht als wertlose Behauptung abgetan werden. Durch das nachgereichte Memorandum lässt sich nicht nur der Inhalt von dem Bericht von der Anwaltskanzlei überprüfen, sondern eben auch der fragliche Artikel. Eine alternative Entstehungsgeschichte von dem Artikel erscheint nicht derart plausibel, dass man darum auf eine Anklage verzichten könne. Es gäbe eine genügende Verurteilungswahrscheinlichkeit und darum müsse Anklage erhoben werden. Kurzum, das Obergericht sieht genügende Belege und Indizien, die hinreichend wahrscheinlich auf eine mögliche Verurteilung weisen. Also es langt, damit Anklage erhoben werden muss. Und bei dieser Einschätzung bleibt das Obergericht auch, selbst wenn man das Memorandum, das dann nachgereicht wurde, sei, gar nicht berücksichtige, weil der Bericht von dieser Anwaltskanzlei habe bereits aus sich aus selber ein Mindestmaß an Aussagekraft. Das ist ja jetzt noch interessant zu lesen, weil das Zwangsmassnahmen Zürich hat das klar anders angeschaut. Dann wird noch die Frage nach Zwangsmassnahmen gegen Medienschaffende zum Thema gemacht. Das Obergericht meint, es hat sich auf Lehre und Rechtsprechung zum Medienschaffenden als beschuldigte Person gestützt. Nach dieser Lehre und Rechtsprechung seien Zwangs- und Überwachungsmassnahmen gegen Medienschaffende grundsätzlich zulässig, wenn sie nicht nur Dritte sind, sondern selber Tatverdächtige. Voraussetzung sei immer eine strenge Prüfung von der Verhältnismäßigkeit und ein enger Zusammenhang zwischen Massnahmen und Untersuchungsgegenstand. Das Bundesgericht selbst hat es abgelehnt, ernsthaft verdächtige Medienschaffende wegen dem Quellenschutz von vornherein zu privilegieren, so dass bei ihnen gar kein relevantes Beweismaterial gesichtet oder durchsucht werden dürfte. Es gibt dann noch Diskussionen um einen Rechtfertigungsgrund, wo der Beschuldigte, also der Lukas Hässig, vorgebracht hätte. Dazu sagt das Obergericht, die Staatsanwaltschaft berufe sich auf den Rechtfertigungsgrund in der Einstellungsverfügung nicht. Man dürfe den Streitgegenstand nicht entsprechend erweitern und bei der Einstellung nachträglich mit Eventualbegründungen stützen. Insgesamt bleibe ich bei einer Verurteilungsprognose und damit bei der Notwendigkeit, die Einstellungsverfügung aufzuheben und die Sache zur Anklageerhebung an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen. Es wird entsprechend beschlossen. Die Gutheißung der Beschwerde wird die Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 8. Dezember 2025 aufgehoben und die Sache im Sinn der Erwägungen an die Staatsanwaltschaft zur Anklageerhebung zurückgewiesen. Die Gerichtsgebühr wird dann festgelegt und zur Hälfte der Gerichtskasse auferlegt, weil man dem Staat selber, also der Staatsanwaltschaft, keine Kosten auferlegt und am Lukas Hässig. Was natürlich auch grundsätzlich hart ist, weil er ja selber die Einstellungsversorgung nicht geschrieben hat. Natürlich war er happy, dass eingestellt worden ist, aber grundsätzlich ist ja das nicht sein Fehler. Aber eben, er hat sich dann vernehmen lassen im Rahmen von dem Beschwerdeverfahren und dort ist man dann knallhart nach obsiegen und unterliegen. Entsprechend muss er dann auch am Beat Stocker eine Prozessentschädigung zahlen. Gegen diesen Entscheid steht jetzt Beschwerde in Strafsachen ein Bundesgericht in Lausanne offen. Wie geht es nun weiter? Also der ganze Aktenstapel geht zurück an die Staatsanwaltschaft. Die haben ja immer noch Papierakten. Dann werden Sie da das neue Beweismittel, das eingereichte Memorandum, mal anschauen. Da werden zum Lukas Hässig noch das rechtliche Gehör gewähren. Mutmaßlich im Zusammenhang mit der Schlusseinvernahme, wo es um den Anklagesachverhalt vorhält. Und dann wird wohl Anklage erhoben wegen einer möglichen Verletzung vom Bankgeheimnis. Man könnte sich noch die Frage stellen, was ist da mit dem Siedlungsentscheid? Der ist rechtskräftig geworden, sonst hätte die Staatsanwaltschaft Zürich gar nicht einstellen können. Dort sind Datenträger mutmaßlich schon längst an Lukas Hässig zurückgegeben worden. Da kann man hinter den Entscheid nicht mehr zurück. Selbst wenn irgendwelche Spiegelungen von diesen Akten vorhanden sein sollten, darf man die nicht verwenden. Für den Anzeigerstatter ist das natürlich schwer verständlich. Weil in seinen Augen hat natürlich auch die Staatsanwaltschaft einen Fehler gemacht, indem sie den Entscheid vom Zwangsmassnahmengericht nicht ans Bundesgericht gezogen hat. Was allerdings noch offen ist, der Entscheid vom Obergericht Zürich, der Beschluss, ist natürlich auch noch nicht rechtskräftig. Wie gesagt, man hat jetzt 30 Tage Zeit, eine Beschwerde ans Bundesgericht zu prüfen. Was Beschwerde ans Bundesgericht anbelangt, stellt sich natürlich die Frage von der Legitimation. Ein selbstständig eröffneter Rückweisungsentscheid ist ein Zwischenentscheid. Gegen so einen Zwischenentscheid ist nur Beschwerde nur zulässig, wenn sie einen nicht wiedergutmachbaren rechtlichen Nachteil bewirkt oder wenn die Gutheißung sofort einen Endentscheid herbeiführen würde. Auch das ist ja gerade Thema in einem Podcast. Ich verweise da auf den Podcast 779 Vergewaltigungsprozess in Chur, wo das Bundesgericht drei oder vier Tage vor der Berufungsverhandlung vor dem Kantonsgericht Chur, die gestoppt hat. Also auch der Seitenflügel von der Causa Vinzenz geht also in die nächste Runde. Schauen wir gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort finden sich weitere spannende Episoden. Ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg, den wir beschreiten wollen, mit verschiedenen Erfahrungen und Perspektiven. Ich danke fürs Einschalten und bis bald.